Kurzum, dieser Gedanke, die Zerstörung als Chance zu nutzen, als Impuls für die aufgeschobenen Reformen, galt nicht nur für Deutschland, sondern war unter Planern und Architekten in ganz Europa verbreitet und auch politisches Programm. Mit dem Wiederaufbau natürlich nun auch unterschiedliche Konzepte, je nach Art der Besatzungsherrschaft. Beispielsweise bei den Engländern die erste große städtebauliche Tat, der Bau von eigentlich Offizierswohnungen und Behördenhäusern. Hier sollten die englischen Besatzungsoffiziere in Hamburg ihren Ort finden, auf einem ausradierten, ehemals verdichteten Stadtgrundriss. Eine großzügige Parkanlage mit diesen Scheibenwohnhochhäusern, die Grindelhäuser ab 1946 in Stahl, Skelettkonstruktion von deutschen Architekten und Ingenieuren im englischen Auftrag gebaut, Zeichen einer neuen Kultur der Moderne. Noch radikaler die französische Besatzungsherrschaft, die in den besetzten Städten der französischen Zone von Saarlouis über Saarbrücken bis Mainz nun radikal das Konzept des Urbanismus umsetzen wollte, das von Le Corbusier seit den 20er Jahren entwickelt, programmatisch verbreitet und schließlich in der berühmten Charta von Athen von 1933 auch internationale Geltung bekommen hat. Wie gesagt, vom Westen bis Osten in dieser ersten Phase der grundsätzlichen Erneuerung der Städte, solche fantastischen Entwürfe wie von Mainz im Westen, nun das andere Beispiel nur als Schlaglicht, das ist das neue Dresden 1945 von Hans Hopp geplant. Das Einzige, was hier als Freilichtmuseum stehen geblieben ist, ist der Altmarkt, dieser kleine Teil hier, ansonsten mit großen mehrspurigen Stadtautobahnen in diesem Verkehrsgittersystem, jener kreuzförmige Hochhaustyp, den Le Corbusier 1922 entwickelt und 1925 für seinen berühmten Plan Voisin im Herzen von Paris eingesetzt hatte. Zwischen den Experten, die meist eben auf diese Radikalmodernisierungen drängten, und dem Bürgerbegehren, dem Festhalten am eigenen Besitz und dem Wiedergewinnen zumindest einiger signifikanter Stadträume, war in den westdeutschen Städten in allen Orten ein heftiger Streit und je nach den politischen Gewichten und Verbindungen der technischen Funktionselite wurde dann mal ein moderneres Konzept wie etwa in Hannover oder mal eher ein historisierendes wie im Wiederaufbau von Freudenstadt im Schwarzwald durchgesetzt. Das Entscheidende ist, dass es jeweils das politische Kräftespiel in den Kommunen war, das entscheidend war für das Bild der Stadt. Es keinerlei irgendwo gestalterischen Vorgaben gab, weder in Landes- noch in Bundesgesetzen, ein ganz wichtiger Unterschied zu der Entwicklung in der DDR. Kurzum, Wiederaufbau in diesen Jahren zwischen Stalingrad und Währungsreform in breitem Spektrum, nach der Währungsreform mit der Gründung der Bundesrepublik 1949, dann vor allem mit dem ersten Wohnbaugesetz 1950 in Richtung dieser moderaten Modernität in den, sage ich mal, repräsentativeren Bauten, eher dann wieder der internationalen Moderne angebunden, also die große Wiederkehr auch der Werke, der Bekanntheit der Emigranten, Mies van der Rohe, Walter Gropius, der Bericht über das Weiterwirken der internationalen Moderne, des International Styles, wirkte zurück auf die westdeutschen Städte.